Ich bin stolz, ein Deutscher zu sein. Die Deutschen sind stolz auf mich. Wie? Der zweite Satz trifft nicht zu? Dann stimmt auch der erste nicht. Robert Gernhardt.
Radio Lora, das freie Radio in München auf der 92.4,
sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92.4, im Kabel auf 96.75, fast rund um die Uhr auf DAB+. Und 24 Stunden im Internetstream.
Die Diktatur des Monetariats. Eine Sendereihe über Neoliberalismus von und mit Buchautor Ulrich Seibert.
Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt. Und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Lora, herzlich willkommen bei der Diktatur des Monetariats. Wenn ich jetzt gleich mit ein paar Worten über Radio Lora, also in eigener Sache, beginne, dann dient dies ausnahmsweise nicht der Eigenwerbung, sondern als Einführung in einen Themenkomplex, der umstrittener kaum sein könnte. Die Medienlandschaft und ihr Verhältnis gegenüber den Mächtigen. Allgemein wird bei Medien ja unterschieden zwischen privaten und öffentlich-rechtlichen. Und dann gibt es Gruppen von Menschen, die jeweils eine davon am liebsten abschaffen würden, aus den mannigfaltigsten Gründen. Aber es gibt dann auch noch eine dritte Kategorie, die sogenannten freien Radios bzw. die Community-Medien, zu denen auch Radio Lora zählt. Wir sind eine Kooperative ehrenamtlich tätiger Freiwilliger, die sich entweder um die Technik kümmern, die in der Regel leider aus dem letzten Jahrhundert stammt, um redaktionelle Beiträge, um Jingles, um Administratives oder die Texte einsprechen und sie für euch hörbar machen. Eine Vergütung für seine Tätigkeit enthält, bis auf einen der drei GeschäftsführerInnen, niemand von uns. Wenn dich das nicht stört, kannst du übrigens gern bei uns in irgendeiner Form mitmachen. Sehen wir uns mal die Finanzierung der einzelnen Medientypen an. Öffentlich-rechtliche Medien, in der Regel Radio- und Fernsehsender, bekommen einen Anteil an den Rundfunkgebühren, die jeder Haushalt mit Einkommen entrichten muss, ob seine Mitglieder dieses Medienangebot nun nutzen möchten oder nicht. Daneben schalten sie Werbung, allerdings eingegrenzt auf bestimmte Zeiten. Nach 20 Uhr darf dort beispielsweise keine Werbung mehr gebracht werden. Außerdem wurde den Öffentlich-Rechtlichen ein klarer Bildungsauftrag mitgegeben, der im Rundfunkstaatsvertrag dargelegt ist. Private Medien, Fernseh- und Radiosender, aber auch Print- und Online-Medien finanzieren sich überwiegend aus dem Verkauf ihres Contents, also dem Verkauf einer Zeitung, einer Gebühr für den Online-Zugang, einer lizenzrechtlichen Zweitverwertung ihres Contents und natürlich überwiegend aus Werbeeinnahmen. Die freien Radios dagegen bekommen auch einen kleinen Anteil an den Rundfunkgebühren, in Bayern übrigens deutlich weniger als in allen anderen Bundesländern. Die Zahlung erfolgt nach dem jeweiligen Rundfunkgesetz des Bundeslandes und wird vergeben und überwacht durch die jeweiligen Landesmedienanstalten, in Bayern die Bayerische Landeszentrale für neue Medien, abgekürzt BLM. Während in anderen Bundesländern die Zahlungen direkt an die freien Radios fließen, damit diese ihren vorher definierten Auftrag erfüllen können, also der ist meist als Zugangsoffenheit für Interessierte definiert, werden die Gelder in Bayern für die Verbreitung aufgewendet und in einer aufwendigen, vorher zu beantragenden Programmförderung ausgegeben, wobei die geförderten Projekte nur zu 40% unterstützt werden. Miete, Strom, Technik, Mitgliederverwaltung, Programmkontrolle, Fortbildungen und alles Weitere muss dagegen aus ehrenamtlicher Arbeit, aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden erbracht werden. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, denn freie Radios tendieren ihrer Unabhängigkeit wegen dazu, deutlich kritischer zu sein und auch unbequeme Themen anzusprechen, die andere Medienhäuser, aus welchen Gründen auch immer, lieber nicht bringen wollen. Und die seit 60 Jahren regierende CSU ist nicht gerade bekannt dafür, gut mit Kritik umgehen zu können. wird also womöglich versucht, Kritik unter der Decke zu halten, indem man die finanzielle Förderung solcher Formate möglichst klein hält? Oder liegt ein grundsätzliches Unverständnis gegenüber Medien vor, wie es die CSU schon früher gezeigt hat, als der Bayerische Rundfunk für sie als bayerischer Rotfunk galt und sie mit Leo Kirch aktiv für die Etablierung des privaten Rundfunks in Deutschland lobbyiert haben? Werbung schalten freie Radios wie Radio Lora übrigens ebenso wenig, denn sie wollen nicht nur von der Politik, sondern auch von den Interessen der Wirtschaft unabhängig bleiben. Und das geht nur, solange wir nicht finanziell erpressbar sind. Der hoffentlich angenehme Nebeneffekt für euch: Ihr könnt eine Sendung wie diese ganz ohne Werbeunterbrechung genießen. Die mit großem Abstand wichtigste Finanzierungsquelle ist in der Tat das Spendenaufkommen von Menschen, die verstehen, dass es beim Erhalt einer offenen Medienlandschaft nicht darum geht, einzelne Meinungen zu unterstützen, sondern die Möglichkeit der Unabhängigkeit und Niedrigschwelligkeit zu erhalten, um einen Weg raus aus der Clickbait, Schockschlagzeilen und kontroversen Spirale zu ermöglichen, die die Gesellschaft bei wichtigen Themen immer wieder spalten. Und weil solches Spendenaufkommen nur in großen Ballungsräumen halbwegs ausreichend hereinkommt, gibt es in Bayern in der Tat nur zwei freie Radiostationen, nämlich Lora in München und Radio Z in Nürnberg. Und deshalb muss ich euch nach dem nächsten Song mit einem Spendenaufruf unseres Fördervereins wieder um eine kleine Spende bitten, denn die Kosten für Miete, Sendefrequenzen, Technik, Strom und vieles andere, was nötig ist, um einen solchen Betrieb am Laufen zu erhalten, sind in der Tat nicht von Pappe. Auch ihr entscheidet somit, ob unabhängige Medien auch in Zukunft eine solche haben. Ich bin übrigens wie immer euer Ulrich Seiwert, Diplomkaufmann und freier Autor, und gleich nach dem nächsten Song präsentiere ich euch meinen Gesprächspartner von Reporter ohne Grenzen.
Lora München auf der 92.4 ist die letzte verbliebene Stimme gegen den Medienmainstream in München. Natürlich kannst du Lora auch schwarz hören. Mit deiner Mitgliedschaft unterstützt du ein Programm, das sich deutlich von kommerziellen Lokalradios und den öffentlich-rechtlichen abhebt. Also, Mitglied werden. Jede Fördermitgliedschaft sichert die Unabhängigkeit des Senders. Mehr Infos unter www.lora924.de oder Telefon 480-2851. 480-2851.
Und hier ist wieder euer Ulrich Seibert von der Diktatur des Monetariats, und wir beginnen heute damit, das große Thema Medien zu behandeln. Und wer könnte dafür ein geeigneterer Gesprächspartner sein als jemand, der sich beruflich kritisch mit diesem Thema auseinandersetzt? Mir online zugeschaltet ist Christopher Resch von Reporter ohne Grenzen. Ein herzliches Willkommen hier bei Radio Lora.
Ja, hallo. Danke, dass ich da sein darf, Uli.
Freut mich sehr, dass du da bist. Kritische Reporter. Ob und inwieweit dieses Berufsbild überhaupt noch flächendeckend existiert, das herauszufinden, ist ja das Ziel dieses Themenkomplexes. Fangen wir mal mit dir an. Du bist ja noch relativ jung. Was genau ist deine Motivation oder war deine Motivation, diesen Beruf zu ergreifen?
Ja, erstmal vielen Dank. Wir kennen uns ja quasi nur online. Ich werde auch schon 40 in diesem Jahr. Also, naja, die Frage ist, was ist jung? Aber naja, man macht sich Gedanken, so wie ich das auch getan habe, nach der Schule mit 18, 19. Was möchte ich machen? Was kann ich vielleicht auch gut? Und ich war so ein bisschen der, ja, aus heutiger Sicht vielleicht auch naiven Vorstellung anheim, dass ich einfach gerne mit Menschen reden möchte, gerne Menschen treffen möchte und gerne Menschen eine Stimme geben möchte. Das ist jetzt vielleicht schon eine Stufe mehr. Das Hauptinteresse, den Journalismus zu ergreifen, kam aber über das Studium der arabischen Sprache tatsächlich, in meinem Fall. Die Region hat mich einfach interessiert. Ich mochte diese Sprache, mag sie bis heute, beherrsche sie so leidlich. Und dann ging es mir darum, über den Journalismus im besten Fall eben den Menschen eine Stimme zu geben, die man hierzulande kaum hört. Und das war für mich oft die Kulturszene, weil ich gedacht habe, okay, die Politiker und Politikerinnen, ja, die kann man sich anhören, gut und schön, aber wer wirklich was zu sagen hat, ist vielleicht die Ebene drunter. Und da ist die Leute, die sich im Kulturbereich rumtreiben, Künstlerinnen, Künstler, einfach eine spannende Geschichte für mich gewesen. Genau, und dann ging es auch ein bisschen darum, Dialog und Brücken bauen und so weiter. Diese Sache. Genau, und dann bin ich aber über Jahre im freien Journalismus zu Reporter ohne Grenzen gekommen.
Mhm. Genau, und kannst du unseren Hörerinnen und Hörern in wenigen Sätzen erläutern, was Reporter ohne Grenzen denn eigentlich ist, was die machen und vor allem, warum deren Arbeit gesellschaftlich so wichtig ist?
Ja, also Reporter ohne Grenzen ist am Ende eine Menschenrechtsorganisation, die sich für die Pressefreiheit einsetzt. Mhm. Soweit so allgemein erstmal. Es gibt seit 30 Jahren in Deutschland, ein paar Jahre länger noch in Frankreich, eine dieser Organisationen, die in Frankreich gegründet wurden, dann aber internationale Ableger hatten. Wir als Berliner Sektion von Reporter ohne Grenzen sind eigenständig. Und was machen wir? Also wir dokumentieren Verstöße gegen die Presse- und Informationsfreiheit. Das wäre mein Job. Ne? Wir alarmieren die Öffentlichkeit, wenn wir sehen, da ist ein Journalist, eine Journalistin oder auch deren Mitarbeitende in Gefahr, also auch Kameraleute und so weiter, dann versuchen wir uns für sie einzusetzen. Das machen wir entweder auf der Ebene Kommunikation, das ist mein Job, ich bin bei uns im Presseteam. Wir haben aber auch eine Nothilfeabteilung, die sich dann, da wäre zum Beispiel Afghanistan nach dem Einmarsch der Taliban vor knapp 2 Jahren ein Thema, wirklich für bedrohte Journalisten einsetzen, versucht, die im Zweifelsfall auch rauszuholen, wobei wir eigentlich möchten, dass sie im Land bleiben und weiterberichten, da unterstützen wir sie. Und dann haben wir das, was man heutzutage als Advocacy bezeichnet. Das ist im Grunde, Achtung, blödes Wort, Lobbyarbeit, ne? Aber halt Lobbyarbeit für unsere Zwecke, für den Schutz der Pressefreiheit.
Naja, Lobbyarbeit ist ja per se nichts Negatives. Problematisch wird es ja nur, wenn gewisse Interessen übermäßig repräsentiert sind, weil ohne Lobbyarbeit lässt sich in der Demokratie ja gar keine Politik machen.
Ja, total. Ne? Ich bei mir selber, ich habe immer so ein leichtes Rückenhaar aufstelle, wenn ich das Wort höre. Aber vielleicht um die Bedeutungen und Begrifflichkeiten, das ist vielleicht auch noch ein Thema, wo wir uns kurz zu äußern. Aber ich wollte noch kurz sagen, genau, was denn eigentlich so wichtig ist an unserem Kampf so. Also ne, Kampf für die Pressefreiheit, ohne jetzt ins Martialische abzugleiten. Es ist oft so, dass das ist in autoritären Staaten so, aber so weit weg muss man eigentlich gar nicht gucken. Das ist auch in Deutschland so, ne, dass einfach Informationen der erste Schritt zu Veränderungen sind. Und deswegen fürchten eben nicht nur autoritäre Regierungen eine freie und unabhängige Berichterstattung. Weil wenn man sich vorstellt, so dass das Auge der Öffentlichkeit, das Auge der unabhängigen Medien quasi schaut hin, leuchtet einiges aus, aber im Schatten davon, in den nicht ausgeleuchteten Rändern, da passieren Menschenrechtsverletzungen, da passieren Schweinereien, da wird mal ganz konkret Giftmüll verklappt, ne, was auch so ein Thema ist für investigative Recherchen. Und wir wollen halt, da werden letzten Endes andere Menschenrechte verletzt. Ne? Und unsere Idee ist der Gedanke, dass die Freiheit zu informieren, aber eben auch die Freiheit, sich selber informieren zu können, ist auch im Grundgesetz verbrieft, dass das eben ein Gradmesser ist, wie es generell mit den Menschenrechten in einem Land aussieht.
Ihr bringt auch regelmäßig einen Report raus, wie es um die Pressefreiheit international bestellt ist.
Genau, das ist die Rangliste der Pressefreiheit. Das ist so aus unserer Sicht unser ja wahrscheinlich bekanntestes Werkzeug. Das fließt auch ein auf der politischen Ebene zum Beispiel. Also das ist eine große Verantwortung auch für uns. Ich kann vielleicht später noch drüber sprechen, wie sich das aufstellt letzten Endes. Wir werden auch manchmal kritisiert für diese Rangliste, das ist aber auch in Ordnung. Das ist auch nicht der einzige Index sozusagen, den es gibt weltweit, ist aber wahrscheinlich einer der bekanntesten.
Der meistbeachtete jedenfalls, also, ja.
Genau, denke ich auch.
Ja. Ja, bevor wir eigentlich in die Thematik einsteigen, hätte ich gern einen Rat von einem Profi, weil Kritik an Medien wird ja zumindest hierzulande gern als verschwörungstheoretisch verbrämt, also das macht man so nicht, das macht man nicht. Und das wird ja unter anderem gemacht, indem man gewisse Schlüsselbegriffe gern unsagbar macht. Also wer beispielsweise mit einem Begriff, der aus dem Amerikanischen kommt übrigens, wie Mainstream-Medien oder auch Light-Medien verwendet, der wird schon mal gern in die rechte Ecke geschubst oder als Verschwörungstheoretiker gebrandmarkt. Allein dieses Begriffs wegen und unabhängig von dem Kontext, in dem er verwendet wird. Es wird einem dann gern unzulässige Verallgemeinerung vorgeworfen und damit die Diskussion beendet. Ich habe das selbst erlebt, schon beim Verfassen des Buchs Die Diktatur des Monetariats und nicht nur dort. Das Ziel manch aufgeklärter Kreise scheint zu sein, Diskussionen über die Medienlandschaft zumindest einzuschränken. Etwas, was ich persönlich jetzt nicht so gern habe. Also wie stehst du als Medienprofi zu dem Begriff? Warum sind die unter Umständen vergiftet und mit welchem Alternativbegriff kann man eine Diskussion führen, ohne dass gleich Anstoß erregt wird?
Ja, das ist ein gutes Thema, ein wichtiges Thema. Also an sich sind für mich Begriffe eigentlich immer wie so eine Art Gefäße, ne? Und die Bedeutung mit dem, was so daneben liegt, Konnotationen würde man das nennen, das füllen sich eigentlich die Zuhörerinnen und Zuhörer dann eigentlich selbst rein, ne? Und der zweite Punkt ist, irgendwie möchte ich mir persönlich eigentlich die Benutzung von Worten und Begriffen gar nicht madig machen lassen, ne? Nur weil es sozusagen, ich sag mal, Mainstream ist, seit einer Weile das Wort Mainstream zu kritisieren. Aber klar, ich sehe die Probleme natürlich auch. Ich sehe die Bestrebungen verschiedener Gruppen, so die Macht der Wörter auszunutzen, um im Endeffekt einen ganzen Bereich zu diskreditieren oder vielleicht sogar den ganzen Diskurs darum zu vergiften. Ne? Stichwort Mainstream-Medien, du hast es ja erklärt. Und irgendwie gehört ein Medienbashing heutzutage ja irgendwie fast schon zum guten Ton. Aber die Frage von dir, genau, Uli, was könnte denn ein alternativer Begriff sein? Gar nicht so leicht, finde ich. Ich habe auch mit meinen Kollegen und Kolleginnen darüber diskutiert. Wir kamen auf Qualitätsmedien, ist aber schwierig, weil ganz viel gute journalistische Berichterstattung ja auch von Einzelpersonen auf Twitter oder so gemacht wird. Nehmen wir mal an, die Demonstrationen und die Proteste, ne? Kann man da von einem Qualitätsmedium sprechen? Weiß ich nicht so. Deswegen ist es vielleicht viel zielführender, nicht so handlich, ja, weiß ich, aber viel zielführender, über die Seite Vertrauen reinzukommen, ne? Also vertrauenswürdige Medien. Da gibt es zum Beispiel Standards, ich will gar keine Eigenwerbung machen, aber das ist von uns mitentwickelte JTI, Journalism Trust Initiative, wo du im letzten Endes auch als einzelner Journalist oder Journalistin dich einem gewissen, sich einem gewissen standardisierten Regelwerk unterwirfst, das mit dem die Nutzerinnen und Nutzer, Leser, Hörer, wie auch immer, die Glaubwürdigkeit einschätzen können. Und das über die Seite Vertrauen da reinzukommen und vielleicht die Begriffe eigentlich erstmal Begriffe sein zu lassen, erscheint mir irgendwie am zielführendsten. Vielleicht auch in der Mangelung einer wirklich griffigen Lösung, gebe ich schon zu.
Andererseits betreibt man damit natürlich gleich wieder Framing. Und das Framing, wenn ich jetzt gerade eine Institution wie die Tagesschau kritisieren möchte und ich muss die dann als Vertrauensmedium bezeichnen, dann nehme ich mir selber ja schon den Wind aus den Segeln und kann diese Diskussion eigentlich auch schon wieder nicht mehr führen, weil ich ja damit in einem Framing-Konflikt stecke. Also von daher, also das bleibt das Thema wohl offen.
Das ist richtig. Ich glaube halt letzten Endes kommt jeder Begriff mit einem gewissen Frame auf uns zu. Ne? Also keiner ist ja total ergebnisoffen, das ist ein Politikerwort, aber schon alleine, weil wir selber ja, also ne, das trifft ja auf den Nährboden, sag ich mal. Und der ist ja schon irgendwie ein bisschen geframed. Aber ich gebe dir vollkommen recht, das war jetzt nicht die zufriedenstellendste Antwort. Vielleicht gibt es sie gar nicht so. Aber gut ist, glaube ich, drüber nachzudenken.
Okay. Ja, im Zusammenhang mit Medien wird ja gern der Begriff der vierten Säule der Demokratie gesprochen, also nach Legislative, Exekutive und Judikative. Und das beinhaltet ja einerseits eine hohe Relevanz deines Berufsstandes einerseits und eine hohe Verantwortung andererseits. Was hat es mit der vierten Säule auf sich?
Ja, genau. Also klar, es geht im Grunde darum, um Kontrolle, ne? Also die vierte Säule soll die anderen drei Säulen kontrollieren. Im Grunde ist diese Kritik- und Kontrollfunktion ja schon angelegt, nämlich durchs Parlament, ne, als Organ für ja, das Volk, ne, durch das Volk gewähltes Organ. Aber diese Kontrollfunktion ist halt aus verschiedenen Gründen, Verstrickungen, Eigeninteressen von den darin sitzenden Politikerinnen und Politikern zum Beispiel, nicht immer gegeben.
Versagt. Da kann Abgeordnetenwatch.de ja einige Lieder singen davon.
Ja, ganz genau. Gut, dass du das ansprichst. Richtig. Und an der Stelle soll im besten Fall halt der investigative und Journalismus selber, generell vielleicht, ne, aber vielleicht in der speziellen Ausprägung investigativ, also heißt ja so dieses Graben wirklich in Dingen, die vielleicht auch bewusst verschleiert werden sollen, der soll da einspringen, immer mit der Idee, Sachverhalte von politischer Relevanz, aber vor allem von öffentlichem Interesse zu veröffentlichen, ne? Weil darum geht es, dass das Volk muss informiert werden, um die gewählten Volksvertreter kritisieren zu können oder vielleicht auch abwählen zu können, neue wählen zu können. Genau. Und deswegen auch dieses Gebot der Staatsferne, ne, für die Journalisten und Journalistinnen.
Okay. Aber eine solche Aufgabe bedingt doch in jedem Fall auch, dass diejenigen, die solche Berichte verfassen, dann weder weisungsgebunden noch in irgendeiner Form abhängig sind von denen, über die sie berichten sollen. Außerdem darf es natürlich keine Zensur geben oder Mechanismen, die einer Zensur gleichkommen. Also beispielsweise nach dem Motto, wenn du nicht in meinem Sinne berichtest, entziehe ich dir die Akkreditierung und du kommst nicht mehr an die für dich so wichtigen Informationen aus erster Hand ran. Und das kann deine Karriere aufs Spiel setzen. Also dass Journalisten ihre Arbeit machen können, ohne einer Überwachung seitens staatlicher Stellen ausgesetzt zu sein, das gehört ja ebenso dazu, denn nur dann können Informationen oder Informanten oder Whistleblower auch halbwegs vertrauensvoll mit ihnen arbeiten. Also der Oberbegriff für all diese Tatbestände lautet doch eben Pressefreiheit. Das, denke ich, ist so die Definition. Und genau die wird von Reporter ohne Grenzen jedes Jahr für die meisten Länder dieser Welt ja gemessen. Du hast ja davon schon gesprochen. Welchen Rang nimmt Deutschland denn in diesem Jahr ein?
Ja, also Deutschland steht in der aktuellen Rangliste, die von 23 auf Platz 21. Mhm. Das heißt, ein Rückgang um 5 Plätze, vergangenes Jahr, das Jahr davor, auf Platz 16. Und generell beobachten wir in den vergangenen 5 Jahren, also quasi mit 2019, wenn man so möchte, so einen langsamen, graduellen, also es geht bergab sozusagen. Es geht zwar sachte bergab und es ist immer noch unter, wir beobachten 180 Länder, da ist Platz 21 natürlich immer noch weit vorne. Aber das können wir ja später vielleicht ein bisschen mit Leben füllen. Aber an der Stelle will ich mal ganz kurz reinschieben, was denn diese Rangliste eigentlich ist. Wie wir auch sozusagen uns das Recht herausnehmen, die groß zu veröffentlichen. Wir haben großes Medieninteresse, geben auch ständig Interviews dazu. Also wir müssen da schon wissen, was wir tun und auch erklären, warum wir das tun. Mhm. Es ist letzten Endes auf der einen Seite ein Fragebogen, ausführlich, dauert mehrere Stunden, das Ding zu beantworten. Es sind 123 Fragen aktuell, verändert sich auch manchmal, deswegen sage ich aktuell, in verschiedenen Kategorien. Und am Ende diesen Fragebogen verschicken wir an ein Panel, quasi verschiedene Leute mit, also manchmal sind das 20, manchmal sind das 30, 40, 50 Leute pro Land, je nachdem, wie wir da auch Zugang haben. Also Nordkorea, Saudi-Arabien oder zum Beispiel Eritrea haben wir relativ wenig Möglichkeiten, da wirklich vor Ort mit Leuten zu sprechen. Wir haben das manchmal, es ist aber schwierig auch für die auch. Genau, und am Ende ergibt sich aus der Beantwortung dieser Fragebögen eine Punktzahl. 100 ist ganz gut, 0 ist ganz schlecht und daraus dann eine Platzierung. Das heißt, es ist eine relative Liste. Mhm.
Lass mich doch auf ein paar konkrete Beispiele für Verflechtungen und oder Einflussnahmen eingehen. 2014 hat ein prominenter Richter des Bundesverfassungsgerichts, nämlich Andreas Paulus, wenn auch eine vom Gerichtsgremium abweichende Meinung, gesagt, ich zitiere, wenn die Aufsichtsgremien von Rundfunk und Fernsehen von denen beherrscht werden, deren Kontrolle sie unter anderem ermöglichen sollen, ist damit eine Beeinträchtigung ihrer Funktion verbunden. Und das Zitat war eine direkte Bezugnahme auf die sogenannte Causa Brenda. Du hast ja das Jahr 2017 erwähnt, also das war noch ein bisschen vorher. Nikolaus Brenda war damals ein Chefredakteur beim ZDF, der Politikern, die ihn angerufen haben, um zu erreichen, dass gewisse Berichterstattungen geändert oder gecancelt werden, damit gedroht hat, genau diese Anrufe zu veröffentlichen. Und seiner Aussage nach hätten die daraufhin auch aufgehört. Und das wäre ja soweit gut und schön. Nur wurde Brenders Vertrag kurz darauf im Jahr 2010 nicht mehr verlängert. Zuständig für die Verlängerung war der ZDF-Verwaltungsrat und der war damals dominiert von Politikern. Das Bundesverfassungsgericht hat den Politikeranteil im Verwaltungsrat daraufhin auf 30% reduziert. Das sind heute 4 Politiker, nämlich Landesvertreter, also Ministerpräsidenten. Aber der ZDF-Fernsehrat, der immerhin ganz massiven Einfluss auf die Programmgestaltung hat, ist nach wie vor fest in Politikerhand. Wie sieht denn Reporter ohne Grenzen diese unverhüllte Möglichkeit der Einflussnahme?
Ja, jetzt hast du mir die Antwort eigentlich fast schon in den Mund gelegt.
Ach nee, ich habe meine Meinung dazu gesagt, aber jetzt interessiert mich deine, wenn sie konkurrent ist, okay.
Das ist vollkommen richtig, nee, auf jeden Fall. Das habe ich jetzt nur ein bisschen salopp eingestreut. Nee, wir sehen das auf jeden Fall auch kritisch, das ist ganz klar so. Also, und das war übrigens auch, jetzt fällt es mir wieder ein in der Recherche oder in Vorbereitung für unser Gespräch heute, das war tatsächlich das letzte Mal, dass wir in dieser Nahaufnahme, die ich erwähnt habe, kritisch diese ganz konkrete Problemlage der Einflussnahme beschrieben haben, nämlich 2017 mit Blick auf 2016. Im Jahr 2016 wurde nämlich, du hast es angesprochen, der ZDF-Fernsehrat neu konstituiert. Irgendwie, sage ich mal, weil so sehr vom Alten hat er sich am Ende gar nicht unterschieden. Ja, er ist ein bisschen kleiner geworden. Ja, es gab auch wie im Verwaltungsrat die Staatsquote, die gesenkt wurde. Damit ist gemeint eben der Anteil von Politikern in dem ganzen Gremium, also der personelle Anteil. Aber im Grunde, ich habe es gesagt, hat sie das kaum unterschieden. Und nach wie vor gibt es in diesem Freundeskreis diese ja irgendwie nie wirklich offen erklärte, aber trotzdem ja zu beobachtende Freundeskreisaufteilung, einmal rot, einmal schwarz fürs politische Lager, die im Grunde auf der inhaltlichen Ebene alle wesentlichen Beschlüsse vorbereiten. Und das ist natürlich ein großes Problem. Und was wir auch sehen, und das gilt für ganz viele dieser Gremien, ist, es ist kaum Transparenz eigentlich. Also wenn man Transparenz aus dem Innern dieser Gremien mal erfahren möchte, man könnte ja auch meinen, das liegt im öffentlichen Interesse, tut das aus meiner Sicht, dann geschieht das eigentlich nur auf die Initiative von Einzelpersonen. So, aber das ist nicht institutionalisiert und das müsste es auf jeden Fall sein.
Was sollte deiner Meinung nach geschehen, um diesen Missstand Abhilfe zu leisten?
Ja, also mehr Transparenz fände ich schon mal gut, weil dann würde zum Beispiel auch ans Tageslicht kommen, was mit diesen Freundeskreisen denn so passiert. Ne? Weil aus dem Inneren hört man, die existieren ja gar nicht. Ne? Natürlich, sie existieren ja, aber sie existieren nicht quasi in den Äußerungen und so. Ne? Man sagt dann, nee, das, ja, aber diese berühmten Hinterzimmer, das passt nicht. Ne? Also diese Hinterzimmer meine ich, in denen wichtige Beschlüsse gefällt werden und so weiter. Das passt nicht zu dem Anspruch des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ne? Auch, ja, auch zu, also, ja, also wie sage ich das? Ansprechbar zu sein, ne? Oder ein Medium für die Bevölkerung, das wollte ich sagen, zu sein letzten Endes. Ne? Dazu passt nicht, dass im Hinterzimmer auch politisch gedealt wird, um mal das deutlich zu sagen. Ist jetzt ein bisschen so ein Wischiwaschi-Ding, aber ich glaube wirklich, dass durch Transparenz und dem, was dann folgt, also irgendwie festgelegte Vorgangsweisen, sich da was ändern kann.
Jetzt ist ja nicht jeder große Medienskandal auch wirklich einer. Also ich habe jetzt da den NDR-Skandal vom letzten Jahr im Kopf, aufgrund dessen ja sogar Köpfe gerollt sind. Und dann hat sich durch eine unabhängige Untersuchung ergeben, dass zwar Fehler vor allem in Kommunikations- und Zuständigkeitsbereichen gemacht wurden und Versäumnisse gegeben hat, es aber angeblich keine systemischen Probleme wie gezielte politische Einflussnahme gegeben hätte. Bleibt dennoch ein Geschmäckle?
Also ja,
oder ist die Sache tatsächlich gegessen und in Ordnung?
Nee, glaube ich nicht. Also es ist natürlich schwer zu beurteilen, ob das, ja, ob es da politische Filter gegeben hat oder nicht. Ne? Wie kann man das belegen im Nachhinein, außer es tauchen irgendwelche E-Mails auf vielleicht oder Gesprächsnotizen, wird vermutlich nicht passieren. Aber ein Geschmäckle bleibt vor allem aus meiner Sicht, weil einfach Vertrauen verloren ging, ne, in dieser ganzen Sache. Und das hätte vermieden werden können. Und Vertrauen ist die wichtigste Währung im Journalismus, der eh unter einem Glaubwürdigkeitsproblem leidet. Da muss man gar nicht erst die Lügenpresse-Rufer bemühen, so, ne? Aber auch die gehören da zum Bild. Und ich glaube, man tut gut daran, wenn das einfach nicht mehr passiert, so, oder? Egal, ob es belegweise am Ende oder nicht, ne? Aber der Schaden ist da, das denke ich schon.
Ja. Dann ein weiterer Fall unverhüllter Verflechtung zwischen Politik und öffentlichen Medien war, beziehungsweise ist immer noch, wenn heute auch im Bereich privater Medien der Fall des Journalisten, also deines Kollegen, CSU-Mitglieds, wahrscheinlich nicht deines Kollegen, und ehemaligen BR-Intendanten Ulrich Wilhelm. Wilhelm hat seine Karriere ja begonnen in den 90er Jahren im Bayerischen Innenministerium und später in der Bayerischen Staatskanzlei. Nur am Rande sei erwähnt, dass Wilhelms Vater 33 Jahre lang für die CSU im Landtag und als zeitweise Staatssekretär gearbeitet hat. 1999 wurde Wilhelm schließlich Pressesprecher des bayerischen Ministerpräsidenten und der Staatsregierung. Von 2005 bis 2010 war er sogar Pressesprecher der Bundesregierung und Anfang 2011 wechselte er unmittelbar als Intendant zum Bayerischen Rundfunk, und zwar bis 2021. Und 2018 bis 2019 war er zudem ARD-Vorsitzender. Also sind da Interessenskonflikte nicht automatisch vorprogrammiert, und siehst du das als einen typisch bayerischen Sonderweg oder ist das so, hat das eher System in Deutschland?
Ja, also der von dir geschilderte Fall ist tatsächlich, man verzeiht mir mein Schmunzeln, so ein bisschen so in der Biografie angelegter Interessenkonflikt. Ne? Das ist also in der Biografie, die sich dann im beruflichen Feld von Herrn Wilhelm so dargestellt hat, so, ne, auf jeden Fall. Vor allem das Zurückwechseln aus der Politik wieder in den Journalismus und vielleicht gerade in den Öffentlich-Rechtlichen kann mit dem vorhin erwähnten Anspruch der vierten Gewalt, nämlich der Kontrolle, das kann nur kollidieren, ne, finde ich. Es ist aus unserer Sicht eigentlich auch kein bayerischer Sonderweg. Vielleicht hat es nicht unbedingt System, aber es ist sozusagen lange Jahre gelebte Praxis. Und es gibt auch jetzt ganz, ganz aktuell im Mai, Juni, Juli 2023 Beispiele. Zum einen Ulrike Demmer, ne, die 5 Jahre lang stellvertretende Regierungssprecherin unter Angela Merkel war, ist jetzt die neue RBB-Intendantin. Dann haben wir Peter Müller als zweites Beispiel, der ganz lange in hohen Positionen beim Spiegel gearbeitet hat. Dann war er über Jahre hinweg in Brüssel bei Ursula von der Leyen, Kommissionspräsidentin der EU, Berater und Redenschreiber. Und jetzt ist er in der Doppelspitze, oder wird er in der Doppelspitze, ist er vielleicht schon in der Doppelspitze, Co-Chefredakteur der Augsburger Allgemeinen. Immerhin eine der größten Tageszeitungen, größten Regionalzeitungen in Deutschland. Was kann man damit machen?
Es gibt ja auch den umgekehrten Weg, wie zum Beispiel den von meinem Namensvetter, Steffen.
Ja, na klar, Steffen Seibert als Regierungssprecher auf jeden Fall, ne? Genau, ja. Ja, was kann man machen? Also ehrlicherweise sehen wir da die Aufgabe oder den Ball eher so bei den Gewerkschaften, DJV, DJU. Man könnte, ist ja auch schon manchmal diskutiert worden, eine Art Karenzzeit einführen, die dann vor solchen Wechseln verstreichen muss. Aber wenn wir ehrlich sind, was ändert sich groß in der Karenzzeit von einem halben Jahr? Vielleicht auch nicht viel. Ne?
Ja, und vor allem die persönlichen Beziehungen und Verflechtungen bleiben ja auch während der Karenzzeit bestehen.
Die sind ja auch so angelegt, dass sie bleiben, ne? Weil sie ein Interesse haben. Ne?
Ja. Ich hätte ja auch noch eine Latte weiterer Beispiele von Verflechtungen zwischen öffentlich-rechtlichen Medien und der Politik vor mir liegen, bloß fehlt uns dafür leider die Zeit.
Die Kultur des Terrors zielt darauf ab, die Hoffnungen der Menschheit auf Alternativen zu den Vorstellungen der Herrschenden zu zähmen. Noam Chomsky.
Lora München. Zu hören auf UKW 92.4, auf DAB Plus und im Internet. Sendezeiten und Programm finden Sie unter lora924.de.
Hier ist wieder die Diktatur des Monetariats mit dem Themenkomplex Medien. Am Mikrofon ist wie immer euer Ulrich Seibert und mir online zugeschaltet ist Christopher Resch von Reporter ohne Grenzen. Im ersten Teil der Sendung sind wir auf die spezielle Situation bei öffentlich-rechtlichem Radio und Rundfunk eingegangen und der Einflussnahme seitens der Politik. Und jetzt würde ich gerne über den Stand der Pressefreiheit in Deutschland generell sprechen, was wir auch schon kurz angedeutet haben, das Thema. Und das ist jetzt eine Sendung, in der vieles gesagt wird, das in anderen Medien zumindest so nicht gesagt wird unbedingt. Und zudem trägt die Sendereihe ja einen recht provokanten Titel, der nicht weniger besagt, als dass es mit der Demokratie in Deutschland nicht oder nicht mehr allzu weit her ist. Und trotzdem wurde ich persönlich noch nie irgendwann von irgendjemandem zur Zurückhaltung aufgerufen. Noch nie wurde mir gedroht. Und wir haben sogar schon diverse Interviews mit hochrangigen PolitikerInnen, sogar von der CSU und der FDP gehabt. Also ich kann hier also sagen, was immer ich möchte, vorausgesetzt natürlich, ich bleibe sachlich und greife niemanden persönlich an. Also ich habe schon Leute angegriffen, zum Beispiel in der letzten Sendung Friedrich Merz, aber in einer der letzten Sendungen, aber alle diese Angriffe waren sachlich belegbar. Umgekehrt habe ich auch wahrgenommen, dass ich keine großen Probleme habe, Informationen zu recherchieren. Also ich kann auch kritische Berichte und Kommentare und Studien finden und herunterladen. Das heißt, mein eigenes Informationsbedürfnis kann befriedigt werden, auch wenn es manchmal ein bisschen schwierig ist, spezifische Informationen zu finden oder wenn diese hinter einer Paywall stecken. Aber das ist ja natürlich legitim. Mit Hilfe von Suchmaschinen, von Megakonzernen und so weiter und Übersetzungshilfen ist das Auffinden solcher Informationen von überall auf der Welt zudem leichter und schneller möglich als je zuvor in der Geschichte. Und selbst wenn es in einem italienischen Buch aus dem Jahr 1912 steckt. Das sind doch schon mal Anzeichen dafür, dass es in Deutschland um die Pressefreiheit prinzipiell eher sehr gut steht, oder?
Also ich bin ein großer Fan der Formulierung prinzipiell eher sehr gut. Würde sie aber hier mit einem Naja einleiten, meine Antwort. Ja, also natürlich haben wir grundsätzlich einen guten Zugang zu Informationen, über den du jetzt auch in deiner Frage gesprochen hast. Wir haben auch die Möglichkeit, Behörden Informationen einzuklagen, zum Beispiel Informationsfreiheitsgesetz. Unsere Kollegen und Kolleginnen von Frag den Staat zum Beispiel machen da aus meiner Sicht eine super Arbeit. Kleine Einschränkung, da wird sehr viel geschwärzt, sehr viel mehr als nötig wäre, aber jetzt sind wir fast schon zu sehr im Detail. Also was wir in Deutschland glücklicherweise nicht haben, sind so die ganz schweren Übergriffe auf Leib und Leben. Also wir haben seit Jahren keine getöteten oder inhaftierten Journalisten und Journalistinnen mehr. Man kann im Grundsatz in Deutschland frei und investigativ arbeiten und wir haben ja im ersten Teil der Sendung besprochen oder zumindest erwähnt, warum das so wichtig ist. Aber natürlich muss jetzt ein Aber kommen. Wir hatten ja vorhin schon auf die Rangliste der Pressefreiheit geschaut, als ein Maßstab, als ein Indikator, dass es eben doch Probleme gibt. Und das ist einmal die Gewalt, das sind aber dann an zweiter Stelle auch ein manchmal fragwürdiges Verständnis der Behörden und auch der Gerichte vor allem. Mhm.
Wir sind ja freies Radio und es gibt ja auch Bestrebungen, gelegentlich freie Radiosender wie Lora strenger an die Kandare zu nehmen. Und Reporter ohne Grenzen hat ja auch den Fall von Radio Dreieckland ins Visier genommen. Der Hintergrund, dort wurde Anklage gegen den Sender erhoben, weil auf einer Website zu einer Sendung, wie es übrigens auch zu jeder Diktatursendung gibt, eine Vorschau auf die Sendung und nach der Ausstrahlung auch die ganze Sendung selbst ohne Musik jedenfalls so einer Seite wurden auf so einer Seite wurde das Archiv einer verbotenen Internetseite namens linksunten.indymedia.org verlinkt. Das Bekannte daran ist, dass in diesem Artikel berichtet wurde, dass das Ermittlungsverfahren gegen Linksunten wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung am 12. Juli 2022 nach § 170 Abs. 2 Strafprozessordnung eingestellt wurde. Es haben sich keine Beweise finden lassen, die den Verdacht erhärtet hätten. Deren Internetseite bleibt gleichwohl verboten. Und Dreigland wurde wegen Verlinkung auf eine Archivseite nun verklagt. Also für mich stinkt das gleich an mehreren Ecken. Ist das jetzt nur ein wiehernder Amtsschimmel, der da agiert, oder handelt es sich dabei vielleicht tatsächlich um einen gezielten Versuch, Linke gegen Öffentlichkeit mundtot zu machen?
Naja, also zu dem Thema Linke gegen Öffentlichkeit habe ich tatsächlich was zu sagen. Ich würde aber einsteigen mit dem Thema Radio Dreieckland und was ich vorhin meinte mit ein fragwürdiges Verständnis auch der Gerichte. Das ist tatsächlich ein interessanter Fall. Also wir haben tatsächlich damals, das war im August 2017, schon kritisiert, dass in die Media, man kann ja davon halten, was man will, ne, aber über das Vereinsrecht versucht wurde zu verboten oder letzten Endes verboten wurde, kriminalisiert wurde. Und über diesen Griff, über diesen Kniff, muss man eigentlich schon sagen, auch links unten in die media.org als publizistische Plattform, das war für uns damals ein Eingriff in die Pressefreiheit. Unbesehen erstmal von den Inhalten, die da drauf veröffentlicht wurden. Da war strafrechtliches Zeug dabei. Das ist noch erstmal eine andere Frage. Aber über dieses Vehikel hier in die Pressefreiheit einzugreifen, fanden wir damals ein Problem. Ich war noch nicht bei Reporter ohne Grenzen, aber ich stimme natürlich der Arbeit der Kollegen und Kolleginnen zu. Und jetzt zu Radio Dreieckland. Genau. Im Januar wurde tatsächlich die Redaktionsräume durchsucht. Und auch, es gab auch Durchsuchungen von zwei Mitarbeitern. Anlass war, du hast es kurz gesagt, eigentlich eine total kurze Meldung, Viertel-Word-Seite vielleicht, wenn man den Text dahin tippt, über die Einstellung des Ermittlungsverfahrens gegen in die Media links. Der Beitrag ist online, der wurde nie beanstandet. Das Problem ist, dass die Staatsanwaltschaft Karlsruhe behauptet hat, Radio Dreieckland und vor allem der Autor Fabian Kienert würde sich zum Sprachrohr der verbotenen Vereinigung machen, gegen das Vereinigungsverbot verstoßen, weil er das Archiv verlinkt hat. Das Landgericht Karlsruhe hat es erstmal abgelehnt und so weiter, aber die Staatsanwaltschaft möchte tatsächlich, dass es zu einer Hauptverhandlung kommt. Und der kommt es jetzt auch. Also Fabian Kienert muss sich vor Gericht verantworten. Und das ist schon sehr abenteuerlich, weil, das ist extrem befremdlich, abenteuerlich, weil, wenn es darum geht, die Setzung eines Links, wenn das Problem ist, also journalistische Links zu setzen, ist ein Handwerkszeug, ein Werkzeug. Ne? Das wäre so, wie wenn ich im Schmied aus irgendwelchen Gründen einen ganz bestimmten Schmiedehammer verbieten würde. Aber die anderen 3-4 Hämmer, die er benutzt, die sind noch legal. Das passt hinten und vorne nicht. Ne? Also wenn es darum geht, dass Journalisten und Journalistinnen nicht mehr Links setzen können, nicht mehr Bezüge herzustellen, dann geht es irgendwie an die Grundfesten der Arbeit. Und übrigens auch mit der Durchsuchung der Redaktionsräume, weil da geht es um den Quellenschutz. Ne? Also wenn ich, es sind natürlich nicht nur die Räume, sondern auch die technischen Geräte, Computer, Smartphone und so weiter. Das heißt, es geht an den Quellenschutz und der ist essentiell für den Journalismus, weil wenn ein Informant, oder du hast vorhin Whistleblower angesprochen, wenn der oder die sich nicht mehr mit der Gewissheit sieht, dass die Kommunikation sicher ist, an die Presse oder an die Medien wenden kann, dann ist noch viel mehr im Argen als nur diese Beziehung, ne? Weil dann hat das ist dann so ein Abschreckungseffekt auf generell wichtige Informationen.
Genau. Richtig. Also man traut sich dann ja quasi gar nicht mehr, oder muss sich immer fragen, als jemand, der im Wesentlichen jetzt nicht unbedingt große Mittel hat, um so ein Gerichtsverfahren durchzustehen, um sich Anwälte leisten zu können und so weiter, der überlegt sich natürlich zweimal, ob er solche Sachen dann bringt.
Richtig. Und es gibt eine EU-Richtlinie, die wir ausnahmsweise eigentlich mal ziemlich gut finden. Die gibt vor, dass Whistleblower viel, viel stärker geschützt werden sollen. Leider hat sich Deutschland da sehr schwierig, Hinweisgeberschutzgesetz wurde eigentlich beschlossen im Dezember, wieder zurückgenommen. Also sprich, du hast im Moment als Whistleblower oder Whistleblowerin keine großen Rechte. Du musst dich verlassen auf das Vertrauensverhältnis zum Journalisten. Und durch solche Aktionen wie bei Radio Dreieckland wird das geschädigt. Und das ist ein Riesenproblem. Und nochmal ganz kurz. Gegen Öffentlichkeit. Das Ganze passt schon zum Thema, ne? Zum Thema, die Linke gegen Öffentlichkeit vielleicht mundtot zu machen. Ein Beispiel von ganz früher, macht aber nichts, zeigt vielleicht, dass es schon lange läuft. Es gab ja diesen Einsatz einer verdeckten Ermittlerin, das war schon Anfang der 2000er, beim Freies Senderkombinat in Hamburg, ne, die jahrelang da sozusagen verdeckt ermittelt hat. Das war illegal aus späterer Sicht. Und dann gab es bei G20 in Hamburg 2017 eine sehr bewusste, rechtlich extrem fragwürdige Kriminalisierung der als links wahrgenommenen oder man muss vielleicht sogar sagen gebrandmarkten Journalisten.
Mhm. Wenn wir gerade bei dem Thema sind, eine ganz kurze Antwort auf eine kurze Frage, ein Tipp vom Profi, auf welche Weise kann ein Whistleblower denn heute noch sicheren Kontakt mit Journalisten aufnehmen, ohne zu riskieren, von Ermittlungsbehörden aufgespürt zu werden, weil Whistleblowing wird ja hierzulande stärker verfolgt als das Begehen der Verbrechen, die derjenige dann aufdeckt.
Ja, den Eindruck teile ich tatsächlich, Uli. Also grundsätzlich ist Whistleblowing natürlich möglich, stets und ständig. Es gibt gesicherte Online-Postfächer der Medien. Ne? Man kann sich irgendwie versuchen, privat an den Journalisten und Journalisten zu wenden. Das Vertrauensverhältnis der Medien muss halt immer da sein. Ne? Aber du hast vollkommen recht, abseits dieser Ebene, und da sorgen ja die Medien für den Schutz vom Gesetzgeber, Stichwort Hinweisgeberschutzgesetz, kam da nicht viel. Und ich habe auch den Verdacht, dass es, blockiert übrigens durch die unionsgeführten Bundesländer, durchaus gewusst, dass ein bisschen, bewusst, dass ein bisschen gebremst wird. Ne? Weil man einfach den Wert des Whistleblowing, nämlich das Aufdecken von Problemen im öffentlichen Interesse, gar nicht so sieht.
Ja, was natürlich zugunsten derjenigen ist, die... Aber das ist jetzt ein langes Thema, das möchte ich nicht weiter eingehen. Wir haben in Deutschland, und das geht ja Hand in Hand damit, kein Unternehmensstrafrecht im Vergleich zu vielen, vielen anderen Ländern. Also ein Unternehmen kann im Prinzip machen, was immer es will. Wenn keine Verantwortlichkeit einer Person zugeordnet werden kann, wird es nicht geahndet. Aber ich möchte noch auf ein anderes Thema eingehen, und zwar, dass es aus einigen Ländern ja die Praxis bekannt ist, dass missliebigen Journalisten einfach die Akkreditierung verweigert oder entzogen wird. Beispielsweise in der Türkei ist das gängig oder auch in den USA unter Trump waren Fälle bekannt. Das heißt, dass die betroffenen Reporter dann keine offiziellen Pressekonferenzen mehr besuchen dürfen und der besondere Schutz, unter dem Journalisten stehen, entfällt für sie, und sie können auch live nicht unbedingt von bestimmten Events berichten. Und sind damit für die Medien, für die sie berichten, ein Problem, weil sie gewisse Informationen gar nicht mehr aus erster Hand erhalten. Das hat es in Deutschland gegeben, du hast ja kurz angedeutet, anlässlich des G20-Gipfels in Hamburg 2017. Da wurden ja 32 Journalisten, wurde ja denen die Akkreditierung nachträglich entzogen, und zwar ohne jegliche Begründung. War das jetzt ein einmaliger Ausrutscher der damaligen Regierung oder wird das auch in Deutschland zunehmend eine Waffe gegen kritische Berichterstattung?
Ja, also genau, dieser Entzug war ohne offensichtliche Begründung. Aber auch als dann später mehr Details dazu ans Tageslicht kamen, ich glaube, die Tagesschau hat da gut recherchiert, aber auch andere, die angeblich belastenden Daten, die gesammelt wurden durch Polizeiregister und so weiter, waren zum großen Teil entweder wirklich offensichtlich falsch oder eindeutig rechtswidrig. Ne? Also da zeigt sich noch ein ganz anderes Problem, auch im Verständnis, also vielleicht auch einfach im Handwerkszeug der Sicherheitsbehörden, namentlich der Polizei, aber auch im Verständnis, ne, auf die Pressefreiheit als durch das Grundgesetz verbrieftes Grundrecht eben. Ob das eine gelebte Praxis ist, es gab nicht den einen oder die Fälle auf so einem Level seitdem, das nicht. Aber wir beobachten schon so eine Art Trend vielleicht oder einen Wunsch, kritische Berichterstatter außen vor zu lassen. Das hat zwei Ebenen, so, ne, zum Beispiel auf Parteiveranstaltungen, das macht die AfD gerne, schon seit ihrer Gründung, ne, dass sie, nicht nur leider, dass die ganze Redaktion oder auch einzelne Journalisten und Journalistinnen gezielt aussperrt, zum Beispiel Andrea Röpke, die ganz viel zu Extremismus berichtet hat. Und das ist natürlich so ein bisschen knifflig, weil auf Veranstaltungen durchaus auch das Hausrecht des Veranstalters gelten kann, ja, wissen wir schon, aber gerade zum Beispiel den Ausschluss Einzelner eigentlich, das geht dann nicht, das lässt sich nicht begründen mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz. Und die zweite Ebene ist, ein bisschen weiter weg vielleicht, aber Politiker und Politikerinnen versuchen verstärkt seit Jahren diese Zwischenebene des Journalisten als Gatekeeper sozusagen zu umgehen. Ne? Also auch die Kritik oder auch die Einordnung zu umgehen, indem sie eigene Formate bespielen, sich direkt an das Volk wenden sozusagen, mit Podcasts, mit was auch immer, ausgefeilten Facebook-Posts. Da werden ja ganz viele Leute auch beschäftigt. Das können sie natürlich machen, unbenommen. Ne? Aber was dann halt fehlt, ist die kritische Einordnung.
Ja, wir sind mit der Sendezeit leider schon wieder relativ weit fortgeschritten. Ich würde dich gerne noch um ein Fazit bitten. Sind die öffentlich-rechtlichen Medien denn theoretisch in der Lage, unabhängig von der Politik zu arbeiten und ihrer Kontrollfunktion nachzukommen, ohne Gefahr für die eigene Berufslaufbahn? Oder sind wir da schon weg von diesem Ideal?
Naja, also im Großen und Ganzen können die öffentlich-rechtlichen Medien ihrer Kontrollfunktion nachkommen, das würde ich schon sagen. Es gibt aber an allen und Ecken und Enden Schwierigkeiten, auch bewusste Störungen, bewusste Einflussnahmen. Deswegen müssen die systemisch weiter gestärkt werden. Es muss mehr Transparenz geben und vor allem muss man dranbleiben letzten Endes. Ne? Weil also sozusagen jeder Nachbesserungsbedarf mit Blick auf die Pressefreiheit ist eigentlich dringend, weil da halt einfach ein Grundrecht berührt wird. Ne?
Und das macht ihr ja nach wie vor und dabei wünsche ich euch ganz viel Erfolg und ein gutes Danke Händchen. Dir. Und am 20. September um 21 Uhr geht es dann wieder weiter mit einer neuen Folge der Diktatur des Monetariats und wir werden uns dann etwas näher die privaten Medien ansehen. Servus und macht's es gut!